Doch zuerst, bevor wir zu den Privilegien, dem Vorrechten eines Kindes, eines Gotteskindes kommen, was nämlich in diesen Versen auch mit drin steckt, ganz kurz zu diesem Vers und der Aussage, was eigentlich ein Kind Gottes ist und vielleicht auch, wem man es wird, jedenfalls welche drei Eigenschaften da dazugehören. Wir hören es öfters und öfters wird es heutzutage gesagt, jeder Mensch ist Kind Gottes. So redet die Bibel nicht. Wir denken da oft von dem Schöpfungsgedanken her. Gott hat alles gemacht. Gott hat jeden Menschen gewollt und geliebt und gemacht. Und deswegen ist er automatisch Kind Gottes. So ist unser Denken. Es ist im Prinzip ein theologisches Denken, was bei der Schöpfung ansetzt. Schöpfungstheologie. Aber nein, die Bibel ist da anders. Das wäre so in etwa, wie wenn ein Maler sagt, alle Bilder, die ich gemalt habe, sind meine Kinder. In gewisser Weise hat er sie gemacht. Manchmal sagt er vielleicht sogar, oh, das ist mein besonderes Baby. Und damit sagt er, das ist wertvoll und das will ich und das habe ich gewollt. Und ja, und das trifft auch alles auf jeden Menschen zu, aus Gottes Perspektive. Gewollt, geliebt, erdacht, auf ihn sogar gemacht, von sich etwas hineingegeben und trotzdem, Kind sein ist noch mehr. Und das macht die Bibel gleich deutlich. Und hier in diesem Vers ist das mit ausgedrückt. Kinder sind die, die den Heiligen Geist haben. Und das hat nicht jeder automatisch. Nicht jeder automatisch. Wir gucken uns da drei Eigenschaften an, die hier zusammenspielen. Es gibt kein Vorher, Nachher, welche davon als erstes auftritt. Sie gehören einfach zusammen. Nämlich Glauben an Jesus Christus, den Heiligen Geist haben, Kind Gottes sein. Die drei Sachen, die treten unmittelbar zusammen auf. Das eine, Kind Gottes ist immer, wer an Jesus glaubt, das heißt, ihn als Herrn und Retter angenommen hat. Wenn jemand den Geist Christi hat, heißt es im Vers 9 im Römerbrief, gehört er nicht zu Christus. Nee, wenn er ihn nicht hat, den Geist Christus, gehört er nicht zu Christus. Geist Gottes haben und zu Christus gehören, gehört zusammen. Das Johannesevangelium, prominenter Text, zu Weihnachten hören wir das öfters, sagt, welche ihn aber aufnahmen, diesen Jesus, den gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Also Jesus aufnehmen und Kind Gottes werden, das hat irgendwie, gehört das zusammen. Deswegen ist eine Sache zu glauben. Dann, Kind Gottes sein, heißt adoptiert zu sein. Also einmal an Jesus glauben und dann von Gott adoptiert zu sein. Im Prinzip ist hier ein Bild hinter, dass wir, Adoption kennen wir auch, aber damals noch gängiger war, vor allen Dingen unter den römischen Bürgern. Die Juden kannten das nicht so, die Römer schon. Wenn ich keinen leiblichen Nachfahre hatte, vor allen Dingen einen Jungen nicht, dann gab es die Möglichkeit, jemanden zu adoptieren, damit mein Name am Leben bleibt, ja, meine Familie weiter fortgeführt wird. Und das war auch gut. Das war eine gängige Methode zu der damaligen Zeit auch. Ich konnte mir dann sozusagen jemanden als Kind holen. Dazu musste ich auch manmal als Vater sozusagen, als zukünftiger Vater auch ganz schön was hinlegen, weil ich dann ja irgendjemanden dann so aus einer anderen Familie übernommen habe sozusagen. Da wurde auch ein ordentlicher Preis bezahlt, um jemanden sozusagen zu bekommen. Hier in dem Text ist wunderbar, heißt es, wir sind doch Kinder Gottes geworden. Niemand selber entscheidet sich, ein Kind zu sein in gewisser Weise. Das geschieht irgendwie immer von außen. Also ich weiß nicht, wer von euch sich entschieden hat, Kind werden, zur Welt kommen, ich bin dabei, ich stelle mich an, sondern nee, das ist irgendwie anders entstanden und so ist es auch hier. Der Gedanke ist, es gibt einen Vater dahinter und er ist bereit, eine große Summe zu zahlen. Die hat er sogar gezahlt. Es gibt einen, der dich will und in dieses Leben gerufen hat, aber noch mehr, der dich geistlich auch als Kind haben wird. Adoption ist ein wunderschönes Bild, weil in dem Moment, wenn du adoptiert wirst, ändert sich alles für dich. Du hast einen anderen Namen, gehörst zu einer anderen Familie. Damals war es auch so, in dem Moment warst du alle deine Schulden los. Dafür stand jetzt der Vater gerade. Das ist so. Weil es wurde einfach übertragen auf den. Aber es hieß natürlich auch, du hast gewisse Rechte, neue Privilegien, aber auch Pflichten, weil du lebst jetzt für diesen Vater. In seiner Familie. Ihm zur Ehre, aber auch ihm zur Freude, aber auch in seiner Gemeinschaft. Seht ihr? Dieser Gedanke ist so kostbar für mich, diese Adoption. Jeder hat unterschiedliche Kindheiten gehabt. Nicht jeder hat eine schöne Kindheit gehabt. Und ich weiß nicht, wie dein Vater war. Vielleicht war dein Vater auch knausrig. Und streng. Streng ist nicht immer schlecht. Aber ja, Aber weiß nicht, vielleicht hat er dich auch fertig gemacht, schlechte Botschaften hineingegeben. Der Vater aller Väter, Gott selbst, sagt, ich möchte dich gerne als Kind haben. Und ich bin bereit, alles dafür zu geben. Das ist ein wunderbarer Gedanke, wenn man darüber schon nachdenkt, wow, ich kann Kind Gottes sein. Selbst wenn meine Kindheit schmerzvoll war in diesem Leben, dann ist dein Leben hier nicht verwirkt, weil es noch eine viel größere und kostbare Kindschaft für jeden von uns gibt. Durch Jesus Christus. Nämlich dem wahren Vater zu gehören. Und dann hier sagt er eine dritte Eigenschaft. Glauben an Jesus, Kind Gottes sein, adoptiert zu sein und dann von Gottes Geist geleitet zu werden, wie es hier heißt. Leiten, das heißt im Prinzip nicht nur, die richtige Entscheidung zu treffen. Das denken wir manchmal, ja, richtigen Partner, richtigen Job und so, das macht der Geist Gottes. Nein, dieser Vers bezieht sich auf die Verse davor und deswegen habe ich den Peter die ganzen Verse lesen lassen. Also eigentlich ist das noch länger. Und es geht vor allem darum, dich in den Sieg hineingeleitet zu werden, nämlich über die Sünde zu siegen, ein geheiligtes Leben zu führen, verändert zu werden. Darum geht es im Römerbrief. Und das zwar nicht durch eigene Anstrengungen, sondern durch den Geist Gottes. Das ist das, was der Geist Gottes geben und wirken will. Im Prinzip heißt das, geleitet zu werden, Tim Keller hat es mal so formuliert, der Heilige Geist führt oder leitet uns dahin, das zu hassen, was er hasst, nämlich Sünde, und das zu lieben, was er liebt, nämlich Christus. Das ist die Leitung durch den Heiligen Geist. Das zu hassen, was der Geist hasst, nämlich Sünde, das, was unser Leben kaputt macht, die Beziehungen auch zu Gott und untereinander zu mir selbst, und das zu lieben, was er liebt, nämlich Christus. Das ist die Führung des Heiligen Geistes. Nicht nur gute Ratschläge für und Tipps für dein Leben. Gut, soweit. Das sind Eigenschaften, wenn du gucken willst, was gehört zum Kind Gottes sein dazu. Glaube an Christus, Kind Gottes sein und Heiliger Geist haben und von ihm geleitet zu werden. Diese drei Dinge sind untrennbar miteinander verwoben. Gut, soweit. Das war so ein theoretischer Einblick. Jetzt aber, und das wollen wir uns vor allen Dingen darauf konzentrieren, in den letzten paar Minuten. 7 Vorrechte, ein Kind Gottes zu sein, das will ich euch nicht vorenthalten, die in diesen kurzen Versen im Prinzip drinne stecken. Und manchmal nehmen sie Bezug auf dem, was sie vorher schon der Paulus geschrieben hat und manchmal, was noch kommt. Aber im Prinzip stecken sie in den nächsten 2, 3 Versen drinne. Und versucht euch wenigstens einige davon zu merken und dann nehmt sie mit nach Hause und denkt darüber nach. Unser Hauptproblem, ihr Lieben, ist geistliche Vergesslichkeit. Wir gehen nach Hause und manch einer, ich lebe als Kind Gottes, aber ich vergesse, was es eigentlich ist. Das machen wir auch manchmal, wenn wir von zu Hause weg und ausziehen. Ne? Wir vergessen dann, wir leben unser Ding. Und wenn du wieder nach Hause kommst, dann denkst du, ja, das sind meine Wurzeln. Hier ist aber ein Vater, den du nicht verlassen wirst und musst, sondern aus dem und dieser Beziehung du heraus leben darfst die ganze Zeit. Nun gucken wir uns diese Sachen an. Vorrechte, Kind Gottes zu sein. Das Erste, Geborgenheit heißt es hier. Für die, die in Christus verbunden sind, heißt es in Römer 8, Vers 1, gleich im ersten Vers, gibt es keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung mehr. Damit startet das Kapitel 1. Ein Kind muss nicht Angst haben, verurteilt zu werden, wenn der Vater gut ist. Ein Sklave, und das ist immer das Bild, Kind gegenüber dem Sklaven, gegenüber dem Diener. Ein Sklave, ein Diener, der muss immer befürchten, es ist genug, was ich leiste. Er handelt aus Angst heraus oder aus Pflichtgefühl. Ein Kind nicht. Ich bleibe Kind. Mein Verhältnis ist nicht an Leistung gebunden. Und der Römerbrief startet, also Römer Kapitel 8 startet damit, durch das, was Jesus getan hat, gibt es kein Verurteilen mehr. Das kann gar nicht tief genug in unsere Seele rutschen, ihr Lieben. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn du so lebst, schon das verändert dich komplett. Es gibt keine Vorurteile mehr, kein Richten mehr über das, was du tust. Keine inneren Antreiber, oh, ich müsste eigentlich mehr das sein, ich müsste eigentlich das mehr. Oh nein, was ist jetzt schon wieder geschehen? Nein, von Gottes Seite ist es nicht mehr. Es ist wie eine neue Grundmelodie, die in dein Leben eingespielt wird. Wenn du verstehst, dass du Kind Gottes bist, von dem Obersten gibt es kein Verurteilen mehr, denn das Urteil hat wen anders getroffen. Kein Beweisen mehr, keine Angst. Ein Grundfriede, der kommt, damit eine Grundfriede. Geborgenheit. Manch einer hat das nicht erlebt in seinem Leben und denkt, ja, ich bin deswegen kaputt in meinem Leben. Ich werde dadurch unecht, ich trickse rum, ich versuche Menschen zu gefallen, was auch immer. Es gibt verschiedenste Auswirkungen von diesem Kaputten. Aber hier ist einer, der sagt, Schluss damit, du darfst mein Kind sein. Durch Jesus kein Urteil mehr, kein Verurteilen mehr, kein Kaputtmachen, sondern ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin gewollt. Punkt. Zweite Vorrecht, aber auch Autorität. Auch hier, so macht er es in Vers 15, stellt er Kinder und Sklaven gegenüber. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen. Hier ist was spannend im Römer Kapitel 8. Wenn wir genau hingucken in dem Urtext, dann verwendet der Paulus hier manchmal Kind, Tekna, Kindschaft, Kindheit, Kind vor allen Dingen sein. Und manchmal nimmt er aber auch das Wort Sohn. Neue Übersetzungen sagen natürlich, die Frauen sollen sich auch angesprochen fühlen, deswegen schreiben wir dann Kinder Gottes. Ja? Oder Söhne und Töchter. Aber er sagt hier manchmal bewusst, zum Beispiel wie hier, ein Geist der Sohnschaft. Und dann sagt er nicht, das gilt nur für Männer. Nein, dann sagt er, das gilt auch für die Frauen. Die kriegen auch einen Geist der Sohnschaft. Und das ist überhaupt kein Problem für den. Es ist aber entscheidend in der damaligen Kultur, wenn ihr das versteht. Denn der Sohn, der hatte noch mehr Rechte als die Tochter. Der Sohn konnte Erbe sein, er hat Autorität bekommen. Wer das Gleichnis von den verlorenen Söhnen kennt, da kriegt der Sohn, als er wieder nach Hause kommt, nicht nur neue Gewänder, sondern er kriegt einen Siegelring angesteckt. Damit hat er die Autorität, im Namen des Vaters wieder Sachen zu handeln, zu unterzeichnen. Er hat die Autorität dieses Namens, dieser Familie wieder bekommen. Wenn du einen Geist der Sohnschaft bekommst, ein Kind Gottes wirst, dann hast du auch Autorität bekommen. Nicht nur Geborgenheit, sondern Autorität. In gewisser Weise Autorität. Und das heißt hier in diesem Sinne vor allen Dingen natürlich die Autorität über Sünde, über den Feind. Kinder Gottes dürfen mit erhobenen Hauptes durchs Leben gehen, nicht arrogant. Das nicht. Sie verstehen sich als Dienende, aber nicht als die, die sich ducken müssen, sondern die Autorität haben, weil sie wissen, zu welcher Familie sie gehören und wer hinter ihnen steht. Und das macht was mit dir in deinem Leben, auch mit den Herausforderungen und Angriffen in deinem Leben, den Anfechtungen, denen kannst du begegnen mit Autorität. Manchmal gilt es dir auch auszusprechen, diese Autorität. Auch gegen die Anfeindungen, gegen schlimme Gedanken oder Versuchungen. Manchmal gilt es, das auch in Worte zu fassen und sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes. Oder im Namen von Jesus, ich gehöre zu dem, ich muss das nicht tun und ich werde es nicht tun, weil er ist größer. Er hat mich befreit. Ich gehöre zu einer anderen Familie. Hier gibt es noch einiges zu sagen. Und wie gesagt, jeder Punkt für sich ist ja, könnte man eine eigene Predigt machen. Aber ihr solltet es meditierend mitnehmen. Eine Sache ist, du hast Autorität. Du bist kein Sklave. Du bist ein Sklave der Sünde gewesen, so sagt die Bibel. Aber du wirst jetzt nicht ein Diener Christi in dem Sinne, dass du jetzt wieder, sondern du wirst Kind. Neuer Status, Autorität ist damit verbunden. Du hast deine neue Würde, die Würde des Familiennamens Gottes. Übrigens, Jesus macht das ja auch. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel. Der schnappt sich ja einen Jünger und er schickt sie zu zweit los. Mitten noch, wo er noch nichts mit Auferstehung und so war. Sondern er sagt, jetzt geht er mal zu zweit los und ihr sollt Kranke heilen, Dämonen austreiben. Und dann schickt er sie los. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Reihe The Chosen gesehen hat. Da wird der Teil so ein bisschen ausgeschmückt. Wir lesen nichts darüber. Aber ich finde es total gut, die Interpreten in diesem Film oder dieser Serie, die stellen sich das so vor, wie wir sagen, wie die Jünger darauf reagieren. Und ich finde es total gut, weil ja, die Jünger waren Leute wie du und ich. Und die saßen nicht da und dachten auf einmal, yes, Autorität und ich spüre es in meinen Adern und jetzt gehe ich los. Sondern die haben die erste Reaktion, wie jetzt, ich jetzt? Wann kommt die Zeremonie? Wann kommt die Kraft? Wann merke ich es? Und er sagt, jetzt geht halt mal los. Autorität heißt nicht, dass du es spürst. Du nimmst eine Autorität, ja sozusagen, also im Namen, in der Kraft eines anderen handelst du. Und es ereignet sich, wenn du losgehst, vertraust und dann handelt er. Ich finde das total gut. Du musst das nicht spüren. Das heißt, was du in Anspruch nimmst, glaubst, ergreifst und dann wirst du sehen und merken. Dritte Sache, Vorrecht, Intimität. Vers 15 heißt es, und durch ihn, den Heiligen Geist, rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Abba ist das aramäische Wort, das würden wir übersetzen mit Papa. Jesus hat seine Leute angelernt, so zu beten, mit dem Heiligen Gott. Ihr dürft ihn Abba nennen. Wenn ein Kind anfängt zu reden, und das eine der ersten Worte ist Papa vielleicht auch, dann transportiert es da keine Information. Dann sagt es nicht, Papa, kannst du mir mal was holen? Oder Papa, ja, ich muss jetzt mal ein Ernstwort mit dir reden. Oder Papa, kannst du mir Geld auf mein Konto anlegen? Nein, sondern die erste Sache, wenn ein Kind kommuniziert, dann fließen da keine Informationen, da ist auch keine Befehl, da ist keine Bitte drin, das ist Intimität. Es ist Nähe. Es ist einfach nur, ich nehme dich wahr, ich merke, du bist da und ich bin auch da. Und das reicht. Und das ist ein kostbares Geschenk, ihr Lieben. Für Kinder Gottes ist Glaube an Gott nicht nur eine theoretische Sache. Ich denke nicht nur theoretisch über Gott nach, auch nicht nur theologisch. Wow, das ist spannend. Ja, man kann Gott so denken und auch so. Und ja, oh, gibt es verschiedene Aspekte Gottes. Nee, für ein Kind Gottes ist Gott vor allen Dingen nah. Wenn ein Kind seinen Papa sieht und kein gestörtes Verhältnis ist, dann gibt es manchmal so spontane Ausbrüche wie Papa, yeah! Spontanes Beten. Einfach Freude über den Papa. Und dann gibt es auch ein zuversichtliches Beten. Wenn ein Kind zu seinem Papa geht, dann denkt das nicht und grübelt das nach, ob ich das sagen darf oder nicht. Ob das jetzt angebracht ist oder nicht, sondern es geht, Papa, ich will Eis. Wie ist das Zauberwort? Nix Zauberwort, Papa, Eis. Versteht ihr? Das ist ein Kind mit Zuversicht. Du bist Papa, ich bin dein Kind, ist doch ganz klar, ich will Eis. Eine Lösung kannst du dir selber denken. So, Leute, der Geist Gottes führt uns dahin, Papa zu sagen. Das hat was mit Nähe, Intimität zu tun und damit auch eine große Zuversicht, die da drin mitschwingt, in dieser Intimität. Weil da gibt es nichts, erst überlegen, reflektieren und hier und da, es ist unmittelbar. Zack. So dürfen Kinder Gottes beten und die Nähe zu Gott erfahren. Und in all dem, oh ja, da gab es auch einen Vers zu, habe ich ja genau, habe ich vorgelesen, aber euch vorenthalten so. Vierter Punkt, Gewissheit. Vers 6 heißt es, ja, der Geist selbst, dieser Heilige Geist, bezeugt es im Innersten, unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Es gibt es, dass der Geist Gottes wie in unserem Herzen nochmal sagt, du bist wirklich geliebt und bezeugt es. Man kann diese Stelle auch übersetzen mit, der Geist Gottes bezeugt mit unserem Geist zusammen, dass wir Kinder Gottes sind. Seht ihr, es gibt ein kognitives Denken darüber, wo du sagen kannst, ja, ich bin Kind Gottes, stimmt. Ich glaube, ja, alles das, was in der Bibel steht, also diese Verheißung für Kind Gottes, das trifft irgendwie auf mich zu. Aber es gibt hier noch ein größeres. Der Geist Gottes ist noch mehr. Es ist so, es ist vielleicht nicht ständig, aber manchmal führt er uns dahin. Manchmal führt er uns dahin, dass wir eine innere Gewissheit haben. Es ist nicht nur ein Papa, dieser Gott, sondern das ist mein Papa. Stimmt. Ich kann das schlecht in Worte fassen. Es ist einfach in dem Moment dir sonnenklar. Sonnenklar, du gehörst zu Gott. Er ist mein Papa. Und in dem Moment ist alles ruhig und alles gut. Punkt. Und das tut der Heilige Geist. Er führt uns dahin. In Römer 5, Vers 5 heißt es, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist. Du weißt, du bist geliebt. Und du liebst ihn in diesem Moment. Und er sagt in dieser Stelle, das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Er bezeugt. Das Wort Zeuge ist sozusagen jemand, der da eintritt und Klarheit schenkt, mitten in einem Gerichtsfall. Er bezeugt die Wahrheit. Und der Geist Gottes will das in den Herzen der Kinder Gottes tun. Er schenkt Klarheit. Manchmal so eine messerscharfe Klarheit und Gewissheit. Du bist Kind Gottes. Doch wir gehen noch weiter. Fünfter Punkt. Aber auch Erbe. Und so heißt es hier in Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Auch hierüber gibt es viel zu sagen, ihr Lieben. Aber was für ein Geschenk. Bist du ein Kind Gottes? Dann erbst du von Gott selbst. In der damaligen Kultur erbten die ältesten Söhne. In der Regel. Dass das Land nicht ständig aufgeteilt werden musste. Hätte man das Land aufgeteilt auf alle Söhne, dann wäre es immer kleiner geworden. Das geht irgendwann nicht mehr. Dann versorgt das Land die Leute nicht mehr. Also hat der eine vererbt. Hier ist es auch so. Der eine hat uns das Erbe erwürgt. Aber er teilt es mit allen. Dieser erstgeborene Sohn, Jesus. Ich will mal diesen Punkt nur auf eine Sache runterbrechen. Christen haben ausgesorgt. Wenn du weißt, du hast ein großes Erbe, dann hast du dir das erstens nicht verdient. Das verdient hat, das wäre anders. Ne? Erben, da hat der wer anders verdient. Du kriegst es. Aber du weißt, wow, ich habe ausgesorgt für den Rest meines Lebens. Egal was da kommt, am Ende steht das Erbe. Leute, das ist eine herrliche Botschaft, wenn das als Gewissheit in dein Herz fließt. Egal wie du hier lebst, du hast ausgesorgt. Und das Wort ausgesorgt, ich liebe dieses Wort. Es ist aus mit den Sorgen. Für ein Kind Gottes kann es aus sein mit den Sorgen. Egal wie es hier, deine Immobilienlage geht, dein Konto geht oder wie auch immer, am Ende wartet ein himmlisches, ein gigantisches Erbe, was nämlich die Herrlichkeit Gottes betrifft. Und das ist größer und ist auf Ewigkeit angelegt. Nicht nur für auf ein paar Jahre hier. Versteht ihr, wie das Herz freisetzt? Wenn ich weiß, ich bin Erbe des himmlischen Vaters. Wie gesagt, ihr dürft das zu Hause meditieren, die Punkte, die euch am meisten, was euer Herz am meisten braucht oder wo ihr da am meisten hängen bleibt, vielleicht aber auch alle sieben, mal durch die Umgebung. Irgendwie springe ich manchmal, ne? Erziehung. Sechster Punkt, Erziehung. Wenn wir aber Kinder sind, heißt es in Vers 7, dann sind wir auch Erben. Dazu gehört allerdings auch, dass wir jetzt mit ihm leiden. Kann man verschieden auslegen im Vers. Wir gucken uns gleich noch eine Sache ein. Leiden heißt für mich, wenn du Kind Gottes wirst, heißt es nicht, dass da alles gut und einfach ist. Manchmal haben wir die Vorstellung, jetzt bin ich doch mit Gott unterwegs, warum geschieht mir das trotzdem? Und könnte ich auch. Jesus, jetzt müssen die Kinder doch mal gesund bleiben, das kann doch nicht sein. Also es gibt trotzdem noch ein Leiden. Und der Gedanke dahinter ist, ihr Lieben, ein Vater, der seine Kinder liebt, ermutet seinen Kindern auch schwere Sachen zu. Ein liebender Vater macht sich nicht abhängig von der Liebe und Zustimmung seiner Kinder. Ich kenne die Herausforderung, gerade wenn die Kinder so verzweifelt einen angucken oder sie haben ja verschiedene Möglichkeiten oder schreien und leiden und denkst, nee, ich muss das jetzt durchziehen. Das wird dir schwerfallen. Aber wenn ich dir diese Form von Leiden jetzt nicht zumute, mein liebes Kind, dann wirst du später stärker leiden, weil du es nicht lernst. Manchmal traut der himmlische Vater uns hier eine Form von Leiden zu, damit wir nicht ein größeres Leiden haben, sozusagen am Ende. Weil er uns erzieht. Ich musste gestern an Musiker denken, vielleicht auch, weil wir Musikertreffen haben. Auf der Heimfahrt habe ich drüber nachgedacht, über Musiker und die mich beschäftigt haben und welche Musik ich eigentlich mag oder welche Botschaften. Und dabei ist mir eins aufgefallen. Es gibt Musiker, von denen ich weiß, die sind durch tiefes Leid gegangen. Und wenn ich ihre Lieder höre, dann transportieren sie für mich eine andere Tiefe. Die Tiefe ihres Lebens hat sie in die Tiefe geführt, aber hat auch die Chance dadurch, mich ganz anders in die Tiefe zu führen als andere Happy-Clappy-Lieder, die auch schön sind. Aber sie kann ich nicht hören. Sie führen, wenn es schwer wird. dann kann ich nicht einfach eine schöne Musik auflegen und dann ist es schön. Dann brauche ich manchmal Lieder von Leuten, die auch leiden und trotzdem wissen, dass sie mit dem Vater unterwegs sind und dem Sohn im Glauben. Und wenn ich dann sowas höre, dann denke ich, wow, das ist nochmal anders. Leute, wenn er euch leiden lässt, der Vater, dann mutet er euch das zu, nicht über eurem Maß. Erstens, weil er euch schleifen will vielleicht, euch wachsen lassen will, aber auch, weil er Segen daraus werden lassen kann. Das ist nicht immer ein Trost im Leid, das weiß ich. Da braucht es andere Botschaften. Aber es ist ein Privileg, denkt mal darüber nach, dass der himmlische Vater euch auch erziehen wird. Das gehört auch zur Kindschaft. Nicht uns selbst überlässt. Nein, weil er Gutes daraus werden lassen möchte. Und das ist der letzte Punkt. Letztlich will er uns hinführen. Das geht ja mal so schnell. Ich weiß gar nicht, warum. Ich probiere nochmal die Präsi aus. Christusähnlichkeit. Weil er uns Jesus immer ähnlicher werden lassen möchte. Auch das steckt hier mit drin. Denn wir leiden letztlich, weil Jesus auch gelitten hat. Wenn wir der Familie ähnlicher werden, dann aber auch dem, was die Familie durchmacht. Und den Ruf, den diese Familie teilt, der geht dann auch auf dich über. Das ist nun mal so. Und die, die diese Familie verachten, die werden dann dich verachten, weil du zu dieser Familie gehörst. Die, die den Christus verachten, warum sollten sie dich jetzt vorlieben? Jetzt mal ehrlich. Du wirst durch manche Leiden gehen, weil du einfach zur Familie Gottes gehörst. Das kommt einfach so. Und letztlich steht dahinter das, was auch später in Römer 8, Vers 29 gesagt wird. Gott wirkt im Leben von Christen, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das heißt, ähnlich werden in seinem Leiden, das heißt aber auch ähnlich werden in seinem Wesen, ihr Lieben. Der Geist Gottes wirkt in uns und Kind Gottes heißt auch, immer mehr in sein Wesen umgestaltet zu werden. Das ist das große Ziel. Wir hatten das schon mal im Laufe der Predigtreihe. Eines der großen Ziele Gottes für dein Leben, Christus ähnlicher zu machen. Und das ist mehr wert als nur ein gutes, bequemes Leben. Nein, das ist was, wie er mit deiner Person dir selbst umgeht. Gott pflanzt das Wesen Jesu in dich ein durch den Heiligen Geist. Soweit die Punkte, ihr Lieben. Hier sehen Sie nochmal im Überblick. Geborgenheit, Autorität, Intimität, Gewissheit, Erbe, Erziehung, Christusähnlichkeit. Wenn du sagst, ich bin mit Jesus unterwegs, ich bin Christ, aber ich vergesse das manchmal, nimm dir doch diese 7 Punkte mit. Lass es doch mal im Pfingsten werden, indem du heute über ein oder vielleicht auch über alle 7 Punkte mal nachdenkst. Was bedeutet das für mich? Wow! Ich bin Kind Gottes. Krass. Und ich will darüber nachdenken. Wie gesagt, wir leiden manchmal an Vergesslichkeit. Und es ist gut, unser Denken darauf auszurichten, damit es unser ganzes Leben prägt und verändert. Damit du die Wirklichkeit, die dahinter steht, im Glauben auch wirklich ergreifen kannst. Und du wirst merken, es macht was mit dir, wenn du darüber nachdenkst. Klammer auf, ich hatte die Chance, jetzt schon ein bisschen darüber nachzudenken. Ich gebe es ehrlich zu, die letzte Woche. Aber ganz ehrlich, bei dieser Predigt ging es mir so, ich konnte gar nicht immer viel mehr denken. Jedes Mal, wenn ich über die Punkte nachgedacht habe, habe es mich meistens ins Beten geführt. Und ich saß einfach da und habe gedankt. Dachte, ich muss dann wieder ein paar Informationen rausholen, die Leute wollen ja was hören. Nee, aber dann war es wieder. Krass, Autorität, das gibt es doch gar nicht. Ja, das lehnst du mir zu. Oder Intimität. Du sitzt da und freust dich über deinen Vater und denkst, ja, da haben die anderen aber nichts von. Nee, jetzt. Aber auch du bist Kind Gottes. Pfarrer. Versteht ihr? Das ist nicht nur was für unser Kopf. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das ist ein Geschenk, diese Kindschaft. Und deswegen nehmt die Punkte mit und denkt darüber nach und bringt sie am besten im Gebet ran. Intimität, vorhin hatten wir es, so beten wir, aber lieber Vater. Ist nicht nur dann ein Gedanke. Oh, cool, ich darf aber sagen, davon lebt die Beziehung nicht. Sondern du sagst es ihm, Papa. Und damit geschieht was ganz anderes. Und ihr, die ihr sagt, ich habe da meine Zweifel, ich weiß gar nicht warum, ich guck dir die Privilegien doch an. Und was hindert es dich einfach zu sagen, ja Jesus, Ich möchte das auch. Du bist der Sohn Gottes und du kannst mich zum Kind Gottes machen. Lass es doch heute Pfingsten in mir werden. Ich vertraue dir mein Leben an und dafür komm du in mein Leben mit deinem Geist, damit ich auch diese Privilegien haben kann. Lass uns noch kurz beten. Vater, aber Papa, dürfen wir zu dir, dem heiligen Gott, sagen, als Kinder Gottes, was für ein Privileg. Es ist kostbar als jedes Gold und Geld dieser Welt, diese Beziehung, in die du uns hinein befreit hast und geliebt hast. Und du hast es dir echt was kosten lassen, nämlich unseren ältesten Bruder Jesus, der sich selbst gegeben hat, um uns nach Hause zu lieben, in die Familie. So lass es Pfingsten in uns werden, indem in diese Punkte Wirklichkeit werden, unsere Herzen sie erkennen und wir dadurch diese Freiheit, diesen Frieden, dieses Leben, die im Heiligen Geist sind, erfahren in unserem Leben. Darum bitten wir dich, Herr. Und dafür danken wir dir. Dir sei alle Ehre. Amen.